Miss Robinson, herzlich willkommen zum Projekt Träume für Deutschland.
Thank you.
Miss Robinson, Sie scheinen in Ihrem Leben ja stets die Grenzen dessen auszutesten, was kulturell akzeptiert ist. Zuerst als eine der weltweit führenden Menschenrechtsanwältinnen, dann als die erste Präsidentin Irlands, gefolgt von Ihrer Ernennung zur Hochkommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte. Wie wichtig sind Ihrer Ansicht nach Träume für den Lebenserfolg einer Person?
Ich glaube, sie sind wichtig im Sinne einer größeren Vision und um Werte zu haben, die wichtiger sind als nur unsere tagtäglichen Pläne, um einen größeren Horizont zu haben. Das war mir immer wichtig. Ich hatte, wie Sie schon sagten, das große Glück, einen Beruf zu haben, der mich sehr beschäftigt, so dass ich nicht die Stunden zähle. Teil davon ist es, ein größeres Ziel zu verfolgen, eine größere Vision zu haben und damit auch einen größeren Traum.
Was würden Sie zu denen sagen, die glauben, dass Zukunftsträume nur etwas für Kinder sind?
Ich würde Ihnen sagen, dass uns die Dichter helfen können. Es gibt da ein wunderbares Gedicht von Seamus Heaney, der Mitte der 90er Jahre den Nobelpreis für Literatur gewonnen hat. Er schrieb ein Gedicht für Amnesty International, es heißt »Von der Republik des Gewissens«. Das Gedicht erzählt die Geschichte, wie jemand zur Republik des Gewissens reist, dort seine Privilegien verliert und sein Gepäck nun selbst tragen muss. Und dann, bei ihrer Rückkehr aus der Republik des Gewissens, werden die Reisenden von einem alten Mann empfangen, der ihnen ins Gesicht schaut und sagt, von nun an seid ihr doppelte Staatsbürger. Und das Gedicht endet mit der Zeile, ihre Botschaften sind überall und kein Botschafter wird jemals abberufen. Was der Poet damit sagen wollte, ist, dass wir selbst sogenannte doppelte Staatsbürger werden sollten, Bürger des Gewissens, Botschafter des Gewissens. Dann wird es uns gelingen, den Frieden und den ganzen Schutz der Menschenrechte zu sichern, das Geburtsrecht jedes Menschen. Als Präsidentin von Irland hatte ich oft das Gefühl, dass es mir half, den Dichtern zuzuhören. Denn die Dichter haben die Gabe, Träume in ganz besonderer Weise auszudrücken und helfen sehr, den Menschen ein größeres Gefühl ihrer selbst zu verleihen.
Irlands Verwandlung von einem der ärmsten Länder Europas in eines der wirtschaftlich dynamischsten Länder mit einer sehr viel höheren Wachstumsrate als Deutschland ist ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Irland gilt heute als Musterbeispiel dafür, dass auch arme Länder es schaffen können, sich innerhalb weniger Jahrzehnte von Grund auf zu erneuern. Was glauben Sie, könnte Deutschland von Irland lernen, wenn es darum geht, größere Träume zu träumen?
Es war gewiss eine große Ehre für mich, für 7 entscheidende Jahre die Präsidentin Irlands zu sein. In diesen Jahren, als Irland sich von einem Land der Auswanderer und der Armut in ein Land verwandelte, das wohlhabender ist und nun Einwanderer aus anderen Ländern anlockt. Ich habe damals versucht, etwas von dem Zeitgeist jener Ära aufzugreifen. Ich bemerkte zum Beispiel, dass damals sehr viele lokale Selbsthilfeprojekte entstanden. Diese Initiativen waren sehr bemüht, sich nicht vom Staat abhängig zu machen. Im Jahr 1990, ich war damals Präsidentschaftskandidatin, reiste ich durch Irland, besuchte viele ländliche Gegenden und ging auf die Inseln, die Fischerdörfer und in die Innenstädte. Und überall stieß ich auf eine riesengroße Bereitschaft, sich für die alten Menschen einzusetzen und für die ganz Jungen, um Arbeitsplätze für sie zu schaffen. Und die Leute sagten mir immer wieder, wir haben es satt, die Regierung um etwas zu bitten. Die Regierung wird uns offensichtlich nicht helfen. Wir helfen uns jetzt selbst. Wir haben hier eine großartige Gemeinschaft. Es war also entscheidend, dass die Menschen erkannt hatten, dass ihre Eigeninitiative, ihr aktives Engagement tatsächlich ganz Irland verändern konnte.
Als eine Person, die ja sehr viele Länder in der Welt beobachtet, was glauben Sie, woran es liegt, dass wir Deutsche immer noch solche Hemmungen haben, uns mit der Idee eines deutschen Traums anzufreunden?
Ich glaube, Deutschland ist sich wahrscheinlich bewusst, dass einige Träume in seiner Geschichte grässliche Albträume waren und dass es deshalb besser sein könnte, von nun an eher pragmatisch zu bleiben. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, welchen enormen Beitrag die deutsche Literatur geleistet hat und die Werke der großen deutschen Philosophen, der großen deutschen Schriftsteller und Poeten. Es gibt ja so viele. Und sie berührten jenes innere Ohr der Menschen. Sie banden unsere Vorstellungskraft. Wenn ich also Deutschlands Beitrag zur Weltliteratur und Philosophie betrachte, habe ich den Eindruck, dass hier eine große Fähigkeit zum Träumen vorhanden ist.
Für Journalisten ist es natürlich immer schwierig, amtierende oder ehemalige Staatsoberhäupter nach ihren persönlichen Empfindungen für bestimmte Länder zu befragen. Erlauben Sie uns dennoch die Frage, Mit all dem, was Sie in Ihrem Leben von Deutschland erfahren und mit Deutschland erlebt haben, was ist Ihr inspirierendster und erwartungsvollster Traum für Deutschlands Zukunft? Was ist Ihr persönlicher deutscher Traum?
Nun, da muss ich zuerst einmal sagen, dass ich keine Deutschland-Expertin bin. Aber ich habe meine Besuche in Deutschland sehr genossen. Deutschland ist genau im Zentrum des erweiterten Europa. Ich sehe Europa als die vom Schicksal am meisten begünstigte Region der Welt, aufgrund seiner geschichtlichen Kultur und seines wirtschaftlichen Fortschritts. Es ist vielleicht nicht die absolut reichste Region, aber es ist eine Region, in der die Menschen nicht nur ein gutes Einkommen, sondern auch gute soziale Werte haben. Es ist weniger von nacktem Kapitalismus geprägt als einige andere Regionen. In Anbetracht all dessen wäre es nun gut für Deutschland und Europa, wenn junge Führungspersönlichkeiten Europas, Frauen wie Männer, mit Selbstvertrauen über die Rolle nachdenken, die sie spielen können. Und hoffentlich ist das eine Rolle, die sich mit den Problemen des globalen Ungleichgewichts beschäftigt. Diese Ungleichgewichte sind so groß, dass sie uns beschämen sollten. Ich mag es eigentlich nicht, wenn jemand mit Statistiken um sich wirft, aber es gibt eine Zahl, die es für mich auf den Punkt bringt. Und das ist, dass jeden einzelnen Tag über 30.000 kleine Kinder unter 5 Jahren sterben. Entweder an Hunger, Durchfall oder Malaria. Ich würde gerne ein Deutschland junger Doppelstaatsbürger sehen, Botschafter des Gewissens in der Sprache von Seamus Heaney, die die Bedeutung von Arbeitsplätzen und Wohlstand für Deutschland verstehen und dabei aber spüren, dass diese Ziele grundlegend verknüpft sind mit den Zielen, eine weltweite Kampagne gegen Armut zu führen, fairen Welthandel zu erreichen, einen Schuldenerlass für die ärmsten Länder und die Menschenrechte zu schützen, sodass wir damit zu mehr kollektiver Sicherheit kommen würden und Themen des globalen Ungleichgewichts anpacken können. Wissen Sie, ich empfinde eine gewisse Hoffnung seit der großzügigen Antwort auf die Tsunami-Katastrophe Anfang des Jahres. Wir haben aber auch stille Tsunamis. Jeden Tag sterben 30.000 kleine Kinder. Das ist es, was ein Gefühl der Verbundenheit, ein Gefühl des Angetriebenseins und den Sinn für ein höheres Ziel unter den jungen Deutschen und allen Menschen in der Welt freisetzen sollte. Ich glaube übrigens, dass die Frauen in diesem Jahrhundert die Akteure des Wandels sein können. Wir werden schon jetzt immer mehr als Friedensstifterinnen anerkannt. Wir müssen weit darüber hinausgehen und uns stärker ins Wirtschaftsleben einmischen, in die Gewerkschaftsbewegung, in die Parlamente und Regierungen, auf allen Ebenen, sodass unsere Stimme in den Kommunen und in der akademischen Welt wahrgenommen und gehört wird. Und zwar in einem praktischen und in einem visionären Sinn. Und dass wir dabei hoffentlich ein gutes Beispiel abgeben.
And in academia, and have our voice, both practical and visionary, heard and listened to, and hopefully giving leadership.
Was uns zu einer weiteren wichtigen Frage führt. Deutschland ist eines der letzten Länder in Europa, das noch nie eine Frau im Amt des Außenministers, des Innenministers oder Verteidigungsministers hatte, ganz zu schweigen vom Amt des Bundeskanzlers oder des Bundespräsidenten. Sie sind eine der Gründerinnen des Council of Women World Leaders, einer internationalen Organisation von Politikerinnen. Wie wichtig, glauben Sie, ist es für Deutschlands langfristigen Erfolg, mehr Frauen in diesen obersten Führungspositionen willkommen zu heißen?
Ich glaube, das ist sehr wichtig, denn ihr habt einige hervorragende Frauen und seid nicht so weit davon entfernt, dass Frauen auch die höchsten Ämter einnehmen könnten. Es macht einen Unterschied. Es verleiht einem Land eine sehr besondere Qualität. Ich muss Ihnen erzählen, wie ich letztes Jahr am 11. November nach Irland zurückgekehrt bin, um die zweite Vereidigung meiner Nachfolgerin, Präsidentin Mary McAleese, zu feiern. Wir haben uns dabei die ironisch gemeinte Anekdote erzählt, dass es in Irland jetzt die kleinen Jungs sind, die weinend auf dem Schoß ihrer Mutter sitzen und sagen, Mama, warum kann ich nicht Präsidentin Irlands werden, wenn ich einmal groß bin? Was ich damit sagen will, ist, wir brauchen ein Gleichgewicht. Die Gesellschaft als Ganzes profitiert von diesem Engagement und diesem Sinn für Prioritäten und diesen praxisorientierten Kontakten zur Basis, die Frauen in der Regel haben. Das hat mit dem Lebensstil von Frauen zu tun und ihrem Kontakt mit Kindern, Schulen und Krankenhäusern. Und sie sind weniger hierarchisch. Es ist deshalb sehr gut für ein Land, diese Art von Führung zu haben. Und im Council of Women World Leaders bemühen wir uns, die aktive Zusammenarbeit von Ministerinnen aus aller Welt zu ermöglichen, so wie wir das derzeit in unserem Netzwerk von Ministerinnen tun.
Miss Robinson, der Traum vom Weltfrieden ist ja zu einem Traum geworden, der zunehmend als Zeichen von naivem Optimismus oder sogar von, naja, dummer Oberflächlichkeit betrachtet wird. Sie hingegen sprechen vom Traum des Weltfriedens als von etwas, das sehr greifbar ist, als etwas, das die Menschheit sehr wohl erreichen könnte und in der Tat eines Tages erreichen muss. Warum ist Ihnen dieser Traum so wichtig?
Das ist der Traum, der einst einer sehr visionären Initiative zugrunde lag, in der Zeit nach den beiden Weltkriegen und dem furchtbaren Holocaust. Eleanor Roosevelt und eine sehr kleine Gruppe von Juristen und Anwälten kamen damals zusammen. Eleanor Roosevelt war damals Vorsitzende der Menschenrechtskommission. Und sie machten uns das wunderbare Geschenk der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Sie verstanden, dass die Welt eine Sprache und eine Kultur von Werten brauchte, die allgemeingültig sind. Diese Werte sind das Fundament für eine Welt in Frieden und Sicherheit. Ich verstehe also die Macht, die die Vision einer relativ kleinen Gruppe von Leuten entfalten kann, diesen Mut, dem Zynismus und auch der Verzweiflung jener Zeit entgegenzutreten. Ich bin eine große Befürworterin von Träumen.
Going against any cynicism of the time and indeed despair. I'm very much in favor of dreams.
Sie haben einmal gesagt, dass nur etwa 500 internationale Unternehmen etwa 3/4 des Welthandels kontrollieren. Und nach Ihrer Amtszeit als UN-Hochkommissarin für Menschenrechte gründeten Sie die Initiative für ethische Globalisierung, eine Organisation, die jetzt versucht, diese Unternehmen auf ihre Verantwortung für die Menschenrechte aufmerksam zu machen. Was ist Ihre größte Hoffnung, Ihr Traum, wenn es um die Verantwortung deutscher Unternehmen für die Menschenrechte geht?
Mein Traum entspringt dem tieferen Beweggrund der Menschenrechte, dem ersten Artikel der Menschenrechtserklärung, also dass alle Menschen frei und ebenbürtig geboren sind und eine Menschenwürde haben. Und dann zweitens, dass die Machthaber diese Rechte schützen und fördern müssen. Die damalige Annahme war, dass die Staaten die Machthaber sind. Inzwischen hat sich diese Macht aber verlagert und wir müssen jetzt sicherstellen, dass die Unternehmen nun anerkennen, dass sie innerhalb ihrer Einflusssphäre ebenfalls eine Verantwortung tragen. Die Erfahrung vieler Unternehmen in verschiedenen Branchen zeigt inzwischen auch, dass Unternehmen davon profitieren, wenn sie eine solche Menschenrechtsagenda erstellen und diese auch von der Führungsspitze her konsequent umsetzen. Die Angestellten solcher Unternehmen sind motivierter, sie sind stolz auf ihr Unternehmen und ein Unternehmen eröffnet sich dadurch neue inspirierende Kontakte. Ich bin Vorsitzende einer Menschenrechtsinitiative von Wirtschaftsführern und ich wäre sehr glücklich, wenn uns mehr deutsche Unternehmen beitreten würden.
Ich glaube, es war in einem Interview oder einer Ihrer öffentlichen Reden, wo Sie einmal sagten, Sie empfänden seit der Geburt Ihres Enkelkindes ein Gefühl der Eile und des Getriebenseins.
Das ist wahr und das hat mich selbst erstaunt. Schließlich empfand ich mich schon immer als sehr engagiert. Aber als ich sah, welches Glück meine Familie hatte und diesen kleinen Jungen sah, dieses glückliche Kind in einer sicheren Umgebung, das alles hat mich an diese furchtbaren Statistiken erinnert. Ich habe die Gesichter der anderen Kinder gesehen. Ich habe Kinder gesehen, wie sie in den Armen ihrer Eltern starben, irgendwo vor einer Suppenküche. Oder wie sie an Krankheiten sterben, an denen heute kein Kind mehr sterben müsste. Entschuldigen Sie, aber ich bin irgendwie heute total geladen. Junge Leute in Deutschland könnten wirklich ihre Neugier wecken, indem sie sich in der globalen Kampagne gegen Armut engagieren, indem sie mitmachen und auch die weiße Schleife tragen, um auf diese weltweite Kampagne aufmerksam zu machen.
Miss Robinson, was ist Ihre Hoffnungsquelle? Von wo beziehen Sie Ihre Zukunftshoffnungen?
Von den jungen Leuten, vom Idealismus junger Leute. Und worauf Deutschland sich meiner Meinung nach wirklich freuen kann, ist eine Führung, die inspiriert und junge Leute motivieren kann. Sie warten darauf. Ich glaube, sie hungern regelrecht danach. Ich glaube, es ist sehr erfüllend für junge Leute, wenn sie herausgefordert werden, über sich selbst hinauszuwachsen. Und wenn eine junge Person auf dich zukommt und sagt, ich möchte mich wirklich engagieren und das hat auch gar nichts mit Geld oder einem Job zu tun, ich will einen Sinn in meinem Leben haben, dann ist das die Sehnsucht junger Leute nach einem höheren Ziel in ihrem Leben, die von jedem Land genutzt werden könnte und hoffentlich ganz besonders von Deutschland genutzt wird, das so ein wichtiges Land für ganz Europa ist.
Miss Robinson, danke, dass Sie mit uns geträumt haben.
Okay, thank you.